Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 30. Sie sind zurück, von Jan-Christoph Wichmann aus Stern Nummer 33 vom 6.8.2020. Gelesen von Volker Bär. Lange interessierten sich die Obamas vor allem für Golf, Geld und Glamour. Doch jetzt ziehen sie für Joe Biden in den Wahlkampf. Können sie Trump stürzen? Natürlich weiß er, dass seine Worte an die Öffentlichkeit gelangen. Er weiß, dass »das kotzt mich an« oder »anpissen« Ausdrücke sind, die er sonst nie benutzt. Aber nun sollen sie raus aus dieser vertraulichen Videokonferenz mit Unterstützern. Hinaus in den Wahlkampf, in die anstehende Schlacht. »Ich will keinen Präsidenten, der anti-asiatische Gefühle propagiert«, sagt Obama über Trumps Gebrauch von Begriffen wie China-Virus und Kung-Flu. »Das schockiert mich und kotzt mich an.« In einer Rede zuvor beschwert er sich über den totalen Verlust jedes Schamgefühls des notorischen Lügners im Weißen Haus, der beim Lügen ertappt wird und dann umso mehr lügt. Und in einer anderen, vermeintlich privaten Videositzung warnt er, der sonst so Besonnene, dass in den USA der Rechtsstaat in Gefahr sei und dass Trump die Sorgen der Menschen anzapft und auf rassistische, sexistische Weise ausbeutet. Wozu es führen kann, wenn diese Kräfte erstmal freigelassen werden, deutet Obama laut New York Times auch an. Der Endpunkt ist, was wir in Europa vor 60, 70 Jahren sahen. Und auch wenn er sich mit der Bemerkung um einige Jahre vertan hat, man braucht nicht viel Fantasie, um zu ahnen, dass er damit das Dritte Reich meint. Die Botschaft an Amerika ist klar. Ich, Barack Obama, bin wieder da. Ja, mehr noch, ich steige voll in diesen Wahlkampf ein. Ich halte mich nicht mehr an das alte ehrenwerte Gebot, dass sich ein Ex-Präsident nicht über seinen Nachfolger äußert. Was immer wir bisher getan haben, ist nicht genug, sagt er selbstkritisch. Und ich werde mich, Michelle und die Kinder daran messen. 3,5 lange Jahre hat sich Barack Obama, 59, zurückgehalten. Hat ertragen, dass Trump eine Hetzkampagne gegen ihn startete, ihn des Vaterlandsverrats bezichtigte und sich obsessiv an ihm abarbeitete, dem Nobelpreisträger, dem beliebtesten Amerikaner, dem Mr. Cool, dem all jener Respekt zufließt, den der verbissene Griesgram im Weißen Haus so gern hätte. Aber nun geht es für Obama um alles, um sein politisches Erbe, um schwarze Leben, um Demokratie, Freiheit und Gleichheit, um die Essenz Amerikas. Wer will da stillhalten, zumal als Schwarzer, zumal als Friedensnobelpreisträger, der da einem veritablen Schurken gegenübersteht, dessen Regierungsstil er bösartig und chaotisch nennt und den Obamas Berater mit dem Hashtag führen, Hashtag Gestapo Trump. Mo Vela ist einer dieser Berater, 58, ein großer, kräftiger Mann, pink und braun, wie er sich in Anspielung auf sexuelle Orientierung und Hautfarbe nennt. Er hat als Regierungsdirektor unter Obama gearbeitet, vor allem als Chefberater für Vizepräsident Biden. Die beiden sind bis heute eng befreundet. Als Biden beim Papst war, brachte er Vela eine von Franziskus gesegnete Gebetskette mit. »Das hat mich unendlich gerührt«, sagt Vela, und es kommen ihm tatsächlich ein paar Tränen. »Obama mag edel und nobel sein«, sagt er, »jedoch distanziert. Joe Biden ist Empathie, Herz, Umarmungen. Obama ist der Erklärer, Biden ist der Zuhörer.« Obama spricht oft durch seine Berater. Wenn es um Sicherheitspolitik geht, äußert sein ehemaliger Redenschreiber Ben Rhodes Obamas Gedanken auf Twitter. Und wenn es um Latinos und LGBT-Rechte geht, spricht Mo Vela. Das jahrelange Schweigen von Obama hat Klasse, sagt Vela, der heute Leiter einer Beratungsfirma in Washington ist. Aus Respekt vor dem Präsidentenamt hat er sich zu Trump nicht geäußert. Aber jetzt wird er mit den härtesten Bandagen kämpfen. Und ab September so richtig. Vela glaubt, dass alle noch lebenden Ex-Präsidenten sich zusammenschließen werden, um gemeinsam vor einer Wiederwahl Trumps zu warnen. Jimmy Carter, Bill Clinton, Barack Obama. Sogar der Republikaner George W. Bush, der Trump ebenfalls verabscheue. Diese Wahl wird mit einem Thema entschieden, glaubt er. Nicht Pandemie, nicht Rezession, nicht Rassismus, sondern Anstand und Würde. Der Kampf gut gegen böse. Obama und Biden stehen für Anstand. Trump steht für Zerstörung. Für Biden gibt es da keinen besseren Botschafter als Obama. Er ist nicht nur der beliebteste Demokrat, er ist der beliebteste Amerikaner der Welt. Ist das nicht Michelle? Laut dem Meinungsforschungsinstitut Gallup ist sie sogar die beliebteste Frau der Welt. Da lacht Vela. Das wäre unser Traum. Michelle als Vizepräsidentin, die Wahl wäre gewonnen, glaubt er. Die Frage ist nicht, ob Biden sie nähme. Er würde ihr jeden Posten geben. Die Obamas und Biden sind unglaublich eng, aber Michelle hat klargestellt, dass sie nicht will. Und einen anderen Posten? Sie kann alles machen. Ministerin, Richterin am Supreme Court. Und da unterbricht Vela plötzlich die Aufzählung, weil er schon zu viel preisgegeben hat. Vielleicht ist das der Grund, warum die Obamas, die immer zurück in ihre Heimat Chicago wollten, noch in Washington leben. Sie hatten geplant, nur so lange in der Hauptstadt zu bleiben, bis die jüngere Tochter Sascha aus dem Haus ist. Aber auch nach deren Umzug an die University of Michigan blieben sie. Obama ist der erste Präsident seit 1921, seit dem bettlägerigen Woodrow Wilson, der Washington nach seiner Amtszeit nicht verließ. Ihre Villa im Tudor-Stil, 850 Quadratmeter, 9 Schlafzimmer, 8,5 Badezimmer, liegt in einer Seitenstraße im reichen Viertel Colorama, die von der Polizei zu beiden Seiten abgeriegelt ist. Die Nachbarn der Obamas sind Botschafter, Manager, Ivanka Trump und deren Mann Jared Kushner, Jeff Bezos. Dem Amazon-Chef gehört das teuerste Haus des Viertels, gefolgt von dem der Obamas, die 8,1 Millionen Dollar bezahlt haben. Außerdem haben sie sich ein Anwesen auf der Ferieninsel Martha's Vineyard für knapp 12 Millionen Dollar zugelegt. Und besitzen noch ihr altes Haus in Chicago, das mehrere Millionen wert ist. Sie gehören zum reichsten Prozent der Amerikaner, vor dem die Demokraten sonst gern warnen. In der Öffentlichkeit lassen sich die Obamas selten blicken. Mal im Separé eines Restaurants, mal auf einem Konzert von Bruno Mars oder einem Theaterstück im historischen Ford Theater, wo Abraham Lincoln einst erschossen wurde. Ansonsten leben sie in einer Blase, in ihrer Clique von Freunden, die nie einen Ton über sie verlieren würde. Wenn irgendjemand etwas ausplaudert, ist er nicht mehr Teil des Zirkels, sagt einer, der das drakonische Regiment kennt. Dann bist du nicht mehr Teil von Obamaland. Auch die Nachbarn in Colorama halten still. Sie führen ihre reinrassigen Hunde über manikürten Rasen, der auch zum Golfen geeignet wäre, oder sie parken ihre SUVs vor Palästen so groß wie das Weiße Haus und sagen höchstens, dass die Obamas versteckt hinter Sonnenbrillen und unter Sportkappen ab und zu ihre beiden Hunde Bo und Sunny ausführen und ansonsten ein Recht auf Privatsphäre haben. Nur ein europäischer Botschaftsmitarbeiter erzählt, dass ihm bei den Obamas alles wie im Film Truman Show erscheine, perfekt inszeniert, selbst in der Inszenierung von Nicht-Perfektion. Und überall Lächeln. Wer etwas von Barack Obama will, ob Präsidentschaftskandidat oder Firmenboss, muss brav zu ihm in sein Büro kommen, wie zu einem Antrittsbesuch. Er hat das kleinste Zimmer im Haus, gab Michelle Obama unlängst in einem Interview preis. Sie sagte auch, dass sie getrennte Badezimmer haben, ein Schlüssel zum Erfolg einer Ehe. Als sie das Weiße Haus verließen, wollten sie vor allem normal leben, nicht mehr America's Power Couple sein, nicht mehr the First Family. Ganz normale Amerikaner. Die Frage ist, wie viel normale Amerikaner getrennte Badezimmer als Schlüssel zu einer erfolgreichen Ehe haben können. Michelle Obama hat nach ihrer Zeit im Weißen Haus noch einiges mehr preisgegeben. Sie hätten Paartherapie gebraucht, hatten Fehlgeburten und konnten ihre Töchter nur mit Hilfe von künstlicher Befruchtung bekommen. Barack erzählte, wie furchtbar es als Vater sei, mit anzusehen, wie die Töchter das Haus verlassen. So schlimm wie eine Operation am offenen Herzen. Während der Pandemie sind sie nun alle wieder zusammen. Michelle und Barack lesen Kindern in einer Aktion per Internet Geschichten vor. Von kleinen Mäusen und dem Monster Gryffalo, so dass Barack über seine Frau sagt, sie ist eine der Besten, sie macht mich nostalgisch. Für Michelles neuen Podcast öffnen sie ihr Zuhause, kuscheln auf dem Sofa und kokettieren. Du siehst so viel jünger aus als ich, Barack über Michelle. Du bist niedlich, Michelle über Barack. Die Inszenierung beherrschten die Obamas schon immer. Ihre Fotos auf Instagram zeigen ein frisch verliebtes Paar. Paparazzi-Bilder gibt es wenige. Und wenn, dann ist Obama durchtrainiert auf dem Surfbrett zu sehen und Michelle bei der Umarmung von Kindern. Ihre Reden sind stets vom Teleprompter abgelesen. Obama ist ein großer Redner, wie erst vergangene Woche wieder bei der bewegenden Trauerfeier für den Bürgerrechtler John Lewis. Aber spontane Fragen hat er, anders als Trump, schon als Präsident ungern entgegengenommen. Als Barack Obama im Januar 2017 das Weiße Haus verließ, soll er den Satz gesagt haben, »Ich bin so dermaßen durch damit.« Er wusste, dass die Wahl von Trump auch eine Reaktion auf ihn war, auf den ersten schwarzen Präsidenten Amerikas, den ein Teil des Landes nur schwer tolerieren konnte. Attackiert er Trump, so war seine Befürchtung, dann verursacht er nur einen weiteren Gegenschlag. Obama bot Trump noch seine Hilfe beim Übergang an und hoffte, dass sie so gut klarkämen wie George W. Bush und er. Doch er erlebte, wie Trump das Angebot ausschlug und in Rekordzeit alles zerstören wollte, was er mühsam aufgebaut hatte. Krankenversicherung für alle, Atomvertrag mit dem Iran, Klimaabkommen. Die Obamas zogen sich zurück in die Privatsphäre und in lange Urlaube. Barack trat mehreren Golfclubs bei und Michelle einem exklusiven Fitnessclub. Barack flog nach Südafrika zu Gedenktagen für Nelson Mandela. Und Michelle flog zu einem Beyoncé-Konzert nach Paris. Gemeinsam gingen sie an der französischen Riviera mit dem U2-Sänger Bono essen. Mal ging Obama in der Karibik kitesurfen mit dem Milliardär Richard Branson, mal machten sie Urlaub mit Bruce Springsteen, Tom Hanks und Oprah Winfrey auf der Yacht des Milliardärs David Geffen in Französisch-Polynesien. Sie gründeten Stiftungen und schufen Sozialprogramme. Barack, My Brother's Keeper Alliance, für junge schwarze Männer. Michelle, Girls Opportunity Alliance, für junge Mädchen. Sie produzierten Netflix-Serien, die ihnen 50 Millionen Dollar einbrachten und 7 Emmy-Nominierungen und einen Platz unter den Top 100 der mächtigsten Leute in Hollywood. Sie unterschrieben Buchverträge für jeweils 60 Millionen. Michelles Memoiren sind im Gegensatz zu Baracks schon draußen und der größte Bestseller seit 50 Shades of Grey. Sie gingen auf Vermarktungstour ihres Buches, Ticket bis zu $4,000, und drehte einen Dokumentarfilm über die Vermarktungstour und macht jetzt einen Podcast, in dem es auch um Passagen aus ihrem Buch geht. Barack bekommt für eine Rede $400,000 und Michelle $200,000, die sie angeblich einem Jugendprojekt spenden. Für 3 kurze Reden bei Wall Street-Firmen soll er 1,2 Millionen eingenommen haben, so viel wie die meisten Arbeiter im Leben nicht verdienen. Wenn man ihrem Beruf eine Bezeichnung geben müsste, dann sind sie Vermarkter ihrer Präsidentschaft. Nach Berechnungen der American University könnte ihnen die Postpräsidentschaft $242,5 Millionen einbringen. Und ihr größtes Prestigeprojekt kommt erst noch. Die Pläne für das Obama Presidential Center, OPC, zeigen ein opulentes Gebäude, das äußerlich einem geschliffenen Edelstein ähnelt. Es soll am schönsten Platz auf der South Side in Chicago errichtet werden, im denkmalgeschützten Jackson Park. Dahinter sollen Gärten entstehen, wie sie Michelle früher im Weißen Haus anlegte. Spielplätze für Kinder und Sportanlagen für Jugendliche. Besucher können in ein nachgebautes Oval Office treten und Präsident spielen. Es hat etwas von Disneyland. Es ist etwas sehr Amerikanisches. Die Präsidenten erschaffen sich durch Museen ihre eigene Unsterblichkeit. Das Problem? Auch 5 Jahre nach der Planung steht noch kein einziger Stein. Es wird auch nichts stehen, solange ich kämpfen kann, sagt C.C. Edwards und sortiert die Skizzen vor sich auf dem Tisch wie die Schlachtpläne eines Generals. Die schwarze Aktivistin empfängt in einem Gemeinschaftszentrum im Stadtteil Hyde Park auf halber Strecke zwischen dem Haus der Obamas und der geplanten Baustelle. Sie holt die Zeitungsschnipsel hervor über die Proteste, Gerichtsfälle, Verfügungen gegen das Monstrum, wie sie es nennt, das Vögel vertreibe und Straßensperre und nicht in einen öffentlichen Park gehöre, einen historischen zudem. Das OPC wird ein Fremdkörper, wie ein Raumschiff. Es hat hier nichts zu suchen. Aber es bringt Jobs in die Gegend, wirft man ein. Prestige. Anerkennung für 2 Kinder dieser Stadt. Edwards stöhnt. Sie stammt wie Michelle von der South Side, dem gefährlichsten Teil Chicagos. Sie ist ein Community Organizer, wie Barack Obama einer war. Und, wie beide früher, kämpft sie gegen unsinnige Großprojekte, vor allem in öffentlichen Parks. Nur, dass es diesmal um die Obamas selbst geht. Ich bin eine schwarze Frau, ja. Ich bin ein Obama-Fan, ja. Ich habe ihn in seinem Büro in Chicago besucht und in seinem Büro in Washington. Wir kennen uns. Ich unterstütze 99% seiner Politik, aber hier geht er zu weit. Die Obamas haben sich von den Wurzeln entfernt. Sie haben keinen Bezug mehr zur Basis. Sie haben nicht mal mehr Bezug zu Chicago. Man hört es hier manchmal in ihrer alten Nachbarschaft auf der South Side. Die Obamas sind jetzt Teil des Hauptstadt-Establishments. Es schwingt Enttäuschung mit, dass sie nicht nach Chicago zurückgekehrt sind. Edward findet, sie sind nicht nur Teil des Establishments, sondern der Aristokratie. Gegen ein Obama-Museum an sich hat C.C. Edwards nichts und zeigt auf einer Fahrt durch die South Side all die Orte, wo es stehen könnte, wo man ganze Viertel beleben könnte. Genau jene Orte, an denen Obama einst gegen Armut kämpfte. Sie fährt vorbei an großen Baulücken, Häuserruinen, überwucherten Freiflächen. Sie alle Mahnmale urbanen Zerfalls. An der einen Straßenecke stehen Drogendealer, an der nächsten Polizisten, die versuchen, der Gewalt Herr zu werden. Es ist unsere andere Epidemie, sagt Edwards. Mehr als 400 Menschen wurden in den Bandenkriegen Chicagos in diesem Jahr schon ermordet, sodass Trump jetzt damit gedroht hat, Bundestruppen zu schicken, wie in Portland. »Was machen die Obamas eigentlich dagegen?«, fragt sie, »gegen diesen Tyrannen?« Es klingt wie ein Hilfeschrei, den auch Blogger und Aktivisten so formulieren: Wo zur Hölle sind in diesen Zeiten eigentlich die Obamas? Für viele haben sie zu lange auf sich warten lassen. Noch bei den Vorwahlen im Februar hatte Obama seiner Partei keine Empfehlung gegeben, auch nicht für seinen Vize und Freund Joe Biden. Er hatte aber klar gemacht, dass eine radikale Lösung wie etwa Bernie Sanders den Sieg im November kosten könnte. Hinter den Kulissen war er da schon mit Biden im Kontakt, hat Ratschläge gegeben, Strategien ausgearbeitet und sollte im Wahlkampf jetzt als Zugpferd für Großveranstaltungen dienen, bevor die Pandemie alle Pläne zerstörte. Ihnen war klar, dass Biden keine Arenen mit 20.000 Zuschauern füllen kann, anders als Trump, anders als Obama. Jetzt macht Obama im Internet Fundraiser für seinen Buddy und hat bereits 24 Millionen Dollar eingetrieben. Leichter als gedacht, wie er zugibt. Großspender zahlen bis zu 250.000 Dollar dafür, dass sie Obama auf Zoom eine Frage stellen dürfen. Sie können dann auch erwarten, dass er mal aus der Haut fährt und so etwas Exklusives wie ankotzen oder anpissen sagt. Die Wahrheit ist, Biden braucht Obama, um die Wahlen zu gewinnen. Obama braucht Biden, um sein Erbe fortzuführen. Aber auch Trump braucht Obama, um seinen verhassten Gegner wiederzuhaben. Der gutmütige alte weiße Mann Biden taugt als Feindbild weniger. Die Frage ist, wer sich hier verkalkuliert. Auch Michelle Obama mischt sich in den Wahlkampf ein. Sie hat die Organisation When We All Vote gegründet, die vor allem junge Leute zur Stimmabgabe bewegen soll. Sie vereinte die Kräfte mit LeBron James und den Stars der NBA, um hunderte Millionen Dollar in die Mobilisierung der Massen zu investieren. Etwa die Hälfte der Amerikaner ging 2016 nicht zur Wahl. 4,4 Millionen, die 2012 noch für Obama stimmten, blieben 2016 einfach zu Hause und hätten die Wahl locker für Hillary Clinton entscheiden können. Für Michelle Obama war das ein Schlag ins Gesicht. Die Leute, die für Trump stimmen, okay, sagt sie, aber all die Leute, die nicht wählen, die Jungen, die Frauen, da denkst du doch, Leute, glaubt ihr, das ist ein Spiel? Sie griff Afroamerikaner direkt an. Bei jeder Midterm-Wahl, immer wenn Barack im Kongress nicht die Mehrheit bekam, lag das daran, dass unsere Leute nicht zur Wahl gingen. Das ist mein Trauma. So haben sich die Obamas Stück für Stück in den Wahlkampfmodus gebracht. Sie haben sich der Politik wieder zaghaft genähert, wie einer alten, verflossenen Liebe. Keine 5 Kilometer von ihrer Villa entfernt, vor dem abgesperrten Lafayette Square, kommen an jedem Abend junge Menschen zusammen, auch an diesem heißen Sommerabend Ende Juli. Es ist der Platz vor dem Haus des Volkes, wie die Obamas das Weiße Haus nannten. Er trägt jetzt den Namen Black Lives Matter Plaza. Dafür hat Washingtons Bürgermeisterin gesorgt. Er ist auch der Platz des Autokraten Donald Trump, der im Juni die friedlichen Demonstranten von Black Lives Matter mit Tränengas und Militärgewalt bekämpfen ließ, nur um an einer Kirche die Bibel für ein Wahlkampffoto hochzuhalten. Der schwarze Zaun am Platz ist ein Mahnmal gegen Rassismus geworden, gegen diese Ursünde Amerikas, den Geburtsfehler der Republik. Überall hängen Fotos von den Opfern der Polizeigewalt. Schwarze Familien, angereist aus Georgia und Kalifornien, führen ihre Kinder an den inzwischen historischen Ort. Demonstranten zeigen eine politische Performance mit Feuer und Tanz. An einem Bauzaun hängt ein Plakat. Obama, komm zurück, wir brauchen einen Babysitter für den Kerl im Weißen Haus. Aber die Meinungen über die Obamas sind hier gespalten. Viele junge Leute, auch die Schwarzen, bevorzugen Bernie Sanders und die junge New Yorker Kongressabgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Obama, in dessen Amtszeit 3,2 Millionen Ausländer aus- oder abgewiesen wurden, ist für viele der Deportationspräsident. Willy, 44, ein Lehrer und Pastor, der mit seiner Tochter angereist ist, sagt, dass die Obamas sehr wohl Vorbilder seien, vor allem moralische Vorbilder, die ein harmonisches Familienleben führten. Das ist ihr größter Erfolg. Sie sind Symbole geworden. Willys Tochter Faith, 18, findet das zu wenig und fragt ihren Vater nach konkreten politischen Erfolgen für Schwarze. Da muss er nachdenken. Gesundheitsreform, Steuerpolitik. Er kommt ins Straucheln. Stimmt, Obama hat nicht genug durchsetzen können, gibt er zu. Yes, We Can klappte für sein Ziel, als erster Schwarzer ins Weiße Haus zu ziehen, aber nicht, um Amerika von Grund auf zu erneuern. Noch bei den Vorwahlen hielt Obama Bernie Sanders und all seinen jungen idealistischen Anhängern entgegen: Dieses Land ist nicht so sehr an einer Revolution interessiert, sondern an Verbesserungen. Er schielt immer eher in die Mitte des Landes als zu den Aktivisten. Sein Motto war nie so sehr Hope and Change, sondern Reality and Moderation. Laut Umfragen glaubten 2009 noch 71% der Afroamerikaner, dass Obamas Wahl einer der größten Fortschritte für Schwarze war. 2016, gegen Ende seiner Amtszeit, waren es nur noch 51%. 2012 meinten nur 20% der Schwarzen, dass sich Amerika auf einem falschen Kurs befindet. 2016 schon 48%. Mehr als die Hälfte der Afroamerikaner kam zu dem Schluss, dass Obamas Politik nicht weit genug ging. Yes, we can, endete mit But we didn't. Und jetzt soll ausgerechnet sein Vizepräsident Joe Biden die Erlösung bringen? In der vergangenen Woche setzten sich Michelle und Barack ins Wohnzimmer und führten für den Podcast ein Gespräch über Amerika. Michelle kuschelte sich in kurzen Sommerhosen in ihren Sessel, Barack saß mit übergeschlagenen Beinen gegenüber. Das Gespräch drehte sich um Themen wie Gemeinschaft, Familie, Gerechtigkeit. Es drohte, banal zu werden. Dann kamen sie endlich auf die Wahl zu sprechen und skizzierten sie als Entscheidung zwischen Gut und Böse. Es gebe Menschen und eine Partei, die den Weg des Geldes, der Raffgier nur für sich allein wollten. Und es gebe andere, die alle mitnehmen wollten, die Armen, Geschundenen, die Lesben und Schwulen, die keinen Rassismus wollten, die die Einstellung hätten, zu unserem Volk gehört jeder. Wie wird dieser epochale Kampf ausgehen? Die Obamas wissen genau, was auf sie zukommt, jetzt, da sie voll in den Wahlkampf einsteigen, in eine Schlammschlacht, wie sie Biden schon erlebt, der von Trumps Leuten als korrupter, dementer, chinahöriger Onkel dargestellt wird. Michelle wandte sich besorgt Barack zu. »Du bist der ewige Optimist. Du bist der Yes-We-Can-Mann.« Obama glaubt an den Sieg, an die Überwindung von Rassismus und Unterdrückung, daran, dass der lange Bogen des Fortschritts nach vielen Rückschlägen zu einer besseren Gesellschaft führen werde. »Wir sind uns uneinig«, stellte er fest. Du glaubst, die Dinge müssten erst ganz furchtbar werden, bevor Leute sich wehren. Ich hoffe, dass wir an dem Punkt sind, antwortete sie mit merklicher Anspannung und fügte im Hinblick auf 4 weitere Jahre Trump hinzu, bevor wir alle untergehen. Einig scheinen sie sich in einem zu sein. Es wird 4 Jahre nach ihrem Abgang der wichtigste Wahlkampf ihres Lebens.
Impressum. Stern Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Braille und per E-Mail im Braille-Datenformat. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX.